Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Am Mikrofon Christopher Ricke. Herzlich willkommen. Wir beschäftigen uns heute mit Dingen, die keine Religionen sind, aber ziemlich nah dran. Fast schon Religion, vielleicht Ersatzreligion?
Ich denke schon, dass diese Haltung, die hinter dem Vegansein steckt, eine spirituelle ist. Denn es geht mir schon bewusst um Gewaltlosigkeit oder möglichst weite Reduzierung von Gewalt durch mein Tun. Es geht mir um Freundlichkeit und Zugewandtheit den Menschen, aber nicht nur den Menschen gegenüber, sondern eben auch anderen Lebewesen. Und es geht um mehr als nur um mich.
Viele Leute brauchen etwas, woran sie glauben können. Früher war das gut sortiert, da ging man freitags in die Moschee, samstags in die Synagoge oder am Sonntag in die Kirche. Doch da ist ziemlich was weggerutscht. Was aber bleibt, ist so ein spirituelles Grundbedürfnis, das schon auch irgendwie befriedigt werden soll. Das merkt man sehr schön, wenn religiöse Begriffe auf ganz profane, auf ganz irdische Sachen gelegt werden, wenn zum Beispiel die Fußballfans ins Stadion pilgern und die Stadien dann Kathedralen des Sports genannt werden. Da ist man dann im Stadion gemeinsam, da glaubt man gemeinsam, da liebt man. Da hofft man, da geht's um den eigenen Verein. Fußball hat einen religiösen Aspekt. Thomas Wieler.
Es war ein heißer Sommerabend im Juni 2000. Als Energie Cottbus in die Bundesliga aufstieg, lernte ich meinen ersten Fußballgott kennen. Sein Name Detlef Irgan. Die Fans von Energie verehrten ihn zu jener Zeit. Denn der Stürmer schoss den Verein aus der Lausitz 1997 zunächst in die zweite und dann sogar in die erste Liga. Irgan, der Mann für die entscheidenden Tore, war für viele Cottbusser Anhänger fortan ihr Fußballgott. Und das im atheistisch geprägten Osten. Was ihm bei seinem damaligen Trainer Eduard Geier allerdings keine Pluspunkte brachte, sondern eher die Probleme des irdischen Daseins vor Augen führte.
Ich habe da wahrscheinlich noch mehr Feuer gekriegt vom Trainer. Selbst wenn Gewichtskontrolle war, ich habe mehr gewogen, obwohl ich 1,90 und mein Wettkampfgewicht war 78, 79 Kilo, was ja nicht fett ist. War eigentlich nur Muskeln gewesen. Trotzdem, weil ich da ein halbes Kilo mehr gewogen habe, musste ich auch Strafe bezahlen. Also da gab es nichts.
Irgangs Glorifizierung ließ mich erstmals darüber nachdenken, warum Fans ihre Idole mitunter zu Göttern stilisieren. Sind es die sportlichen Fähigkeiten, die nur dieser Profi hat? Ist es dessen besonders offene Art gegenüber den Fans? Seine innige Bindung zum Club? Oder ist der Spieler womöglich selbstgläubig? Für den kürzlich verstorbenen Diego Maradona, neben Pelé der bekannteste Fußballgott weltweit, hatte der christliche Glaube Zeit seines Lebens eine sehr hohe Bedeutung. Und so sagte er einmal:
Ich bin privilegiert. Aber nur, weil das Gottes Wille war. Gott hat mich gut spielen lassen. Er gab mir die Fähigkeit.
In der tiefen Überzeugung, eine ganz besondere Verbindung zum Allmächtigen zu haben, nahm sich Diego Maradona bei der WM 1986 auch die Freiheit, ein Tor mit der Hand gegen England zu erzielen. Und er sagte danach:
Es war ein bisschen Maradonas Kopf und ein bisschen die Hand Gottes.
In katholisch geprägten Ländern wie Argentinien, Italien und Spanien, in denen Kirche und Staat eine viel engere Beziehung als bei uns haben, werden vor allem Stürmer und Mittelfeldstrategen zu Fußballgöttern emporgehoben. Hierzulande sind es dagegen oft die technisch Limitierten, also Verteidiger oder Torhüter, die zu dieser Ehre kommen. So wie beim WM-Finale Deutschland gegen Ungarn 1954 in Bern, als Toni Turek im deutschen Tor ein ums andere Mal schneller als die ungarischen Angreifer war.
Jetzt ein Schuss! Gehalten von Toni, gehalten! Turek, du bist ein Teufelskerl! Turek, du bist ein Fußballgott!
Hiesige Fans nehmen den Götterkult gerne auf die Schippe. Deutsche Fußballgötter sind keine Lichtgestalten, sondern eher Malocher, die auch mal Gras fressen. Welche religiösen Anleihen sind sonst im populärsten Sport der Welt zu finden? Gibt es Heilige? Ja. Der 1884 verstorbene Priester Aloysius Crosoppi aus Italien ist seit 2010 der Schutzpatron aller Fußballerinnen und Fußballer. 2001 wurde er von Papst Johannes Paul II. Heilig gesprochen. Bilder und Gemälde von Heiligen hängen üblicherweise in Kirchen und Kathedralen. Die Kathedralen des Fußballs sind für viele die Stadien.
Drei Angriffsspieler der Engländer gegen zwei deutsche Abwehrspieler. Sie dringen in den Strafraum ein.
Das alte Wembley-Stadion in London war bis zu seinem Abriss im Jahre 2003 so etwas wie der Petersdom. Franz Beckenbauer bezeichnete den Ort einmal als das Mekka seines Sports. Als 20-Jähriger spielte er dort sein erstes großes Turnier. Bei der WM 1966 verlor er mit der deutschen Nationalmannschaft auf dem sogenannten Heiligen Rasen gegen die Gastgeber im Finale, wo in der Verlängerung das bis heute umstrittene Wembley-Tor fiel.
Da kommt eine Flanke da hin, die Engländer haben eine Schusschance und kein Tor. Nein, der Linienrichter gibt Tor, er hat den Ball im Netz gesehen.
Das alte Wembley, die Mutter aller Kathedralen des Fußballs, lebt in der Erinnerung weiter. Weltweit gibt es aber auch andere imposante Stadien, die Pilgerstätten der Fans. Mancherorts, wie zum Beispiel auf Schalke, existiert sogar eine Kapelle, in der auch Trauungen und Taufen durchgeführt werden. Aber auch eine Andacht vor dem Derby gegen Borussia Dortmund. Der katholische Theologe Georg Röwekamp ist Schalke-Fan.
Was ich spannend finde, ist, dass der Fußball oder die Identifikation mit einem bestimmten Verein Leuten ja etwas an Selbstwertgefühl gibt, was an anderen Stellen manchmal die Religion geleistet hat.
Irgendwann werden die Fans die Kathedralen des Fußballs hoffentlich auch wieder mit Leben erfüllen. Seitdem sie aufgrund der Pandemie gar nicht oder kaum mehr in den Stadien sind, fehlen natürlich auch die Rituale, die zu einem Fußballspiel mit Zuschauern nun einmal dazugehören. Diese Inbrunst, wenn aus tausenden Kehlen vor dem Anpfiff die Vereinshymne ertönt. Eine tiefe Verbundenheit, ein Glaubensbekenntnis für den Club. Leidenschaft natürlich auch während des Spiels mit Gesängen, Chören und Choreografien. Das hat immer etwas Liturgisches. Ein Tor fällt. Der Stadionsprecher nennt den Vornamen des Torschützen, die Fans den Nachnamen. Was manche an Wechselgesänge in der Kirche erinnert, es sind die Responsorien des Fußballs. Eine vokale Zuspitzung ist das Weihnachtssingen beim Berliner Fußball-Bundesligisten 1. FC Union. Seit 2003 treffen sich die Anhänger am 23. Dezember im heimischen Stadion an der Alten Försterei. Wenn mehrere Tausend auf den Rängen und dem Rasen besinnliche Töne anstimmen, könnte man auch meinen, man sei in einem Gottesdienst. Zumal auch das Weihnachtsevangelium nach Lukas vorgelesen wird. Fans, die mit ihrem Club durch dick und dünn gehen, versammeln sich gewissermaßen in einer Art Glaubensgemeinschaft. Religionen seien manngemacht. Das Wort Gottes sei immer auch ein Wort des Mannes, hat einmal der Literaturwissenschaftler und Schriftsteller Klaus Teweleit gesagt. Was auch für den Fußball gilt, der ursprünglich ein Männersport ist. Der klassische Dreiklang aus Glaube, Hoffnung und Liebe aus dem 1. Korintherbrief auf den Verein projiziert. Dabei finden die Fans Sinnstiftung und Identität. Der Philosoph und Sportsoziologe Gunter Gebauer.
Wenn man sich die Rituale anguckt, die in den Stadien passieren, dann haben die tatsächlich den Charakter, der von Religionssoziologen konzertiert wird, als ein Brodeln, als eine Gärung, als ein Zwischenzustand. Und da kann es dann auch sein, dass Leute sich dem Fußball, der so aufgefasst, der die Menschen so packt, dass das dann für sie einen religiösen Gehalt bekommt.
Der Glaube an das eigene Team schafft Zusammenhalt und Verbindung. Für 90 Minuten spielen Hautfarbe, Herkunft und Religion keine Rolle. Weder auf den Tribünen noch auf dem Platz. Der evangelische Theologe Christoph Quarch.
Der Fußball öffnet dem Menschen einen Raum, einen Spielraum, in dem er in einem intensiven Sinne sein eigenes Lebendigkeitspotenzial entfalten kann. Und das ist, wenn wir es genau nehmen, der Sinn von Spiritualität. Spiritualität hat nichts zu tun mit Moral oder mit Ethik oder mit Dogmen. Spiritualität ist zunächst einmal gar nichts anderes als eine Erfahrungsform intensiver, echter, gesteigerter Lebendigkeit.
Fans, die nach einem Heilsversprechen oder gar Erlösung suchen, werden im Gemeinschaftserlebnis allenfalls eine Form von Erfüllung finden. Um metaphysisch nicht unsanft auf dem Boden zu landen, wenn es mal nicht so läuft, sollten der Fußball und seine Helden daher auch nicht maßlos vergöttert werden.
Deutschlandfunk Kultur mit Hobbys, die was Religiöses haben, die spirituelle Anteile haben und die auf, na, ich sag mal, auf die Ungläubigen eher seltsam wirken. Angler zum Beispiel, die stehen stundenlang am Wasser, schweigen, halten die Angelrute, bis dann mal ein Fisch anbeißt. Angler haben, das habe ich von unserem Reporter Michael Hollenbach gelernt, ethische Grundsätze. Sie spüren magische Momente und haben sogar hohe Priester der Angelkunst.
Man genießt einfach die Schöpfung, man erlebt ja auch fantastische Dinge. Sehen Sie mal, ich habe meine Angel abgelegt, da treibt eine Pose auf dem Wasser. Ich beobachte die, dass vielleicht ein Hecht anbeißt und plötzlich setzt sich auf meine Rutenspitze ein Eisvogel.
Matze Koch, einer der populärsten Angler in Deutschland, kommt ins Schwärmen.
Das ist überhaupt nicht so selten, wie der Laie glauben mag. Und das sind fantastische Momente, die kann man mit Geld nicht bezahlen, nicht? Das sind unbeschreibliche Momente.
Matze Koch angelt regelmäßig an den Kanälen in Ostfriesland.
Manche glauben ja, es geht ums Fischefangen, nicht? Nee, ums Fischefangen geht es beim Angeln definitiv nicht. Sondern es geht um das Erlebnis.
Also es geht darum, eben raus aus dem Alltag zu kommen und eben diese Naturerfahrung zu haben. Und das machen Leute dann eben beim Angeln.
Das sei ein Grund für das Angeln, sagt Robert Arlinghaus, Professor für Fischereimanagement an der Berliner Humboldt-Universität. Und als zweiten Beweggrund nennt er die soziale Komponente.
Man vermutet ja immer, dass das irgendwie so ein solitäres Erlebnis ist. Ist es häufig aber nicht. Es sind eben kleine Gruppen. Freunde, ist ein sehr soziales Erlebnis auch danach. Die Geschichten rund ums Angeln, ne? Es hat eine sehr starke soziale Komponente. Man tauscht sich mit anderen aus über die besten Plätze. Man philosophiert, woran es gelegen hat.
Robert Arlinghaus gilt in Deutschland als so etwas wie ein Angelpapst. Der 45-Jährige wurde im vergangenen Jahr mit dem renommierten Kommunikatorpreis für herausragende Vermittlung zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit ausgezeichnet. Der Professor ist selbst leidenschaftlicher Angler.
Man ist dann so unter Gleichgesinnten, ja, und geht dann eben so zusammen auf die Jagd, in Anführungsstrichen, wenn man das archaische Motiv da irgendwie benutzen will. Aber es geht eben auch um Entschleunigung. Es ist eben nicht so, dass man alleine sich da brummerisch irgendwo unter eine Brücke setzt, sondern man plant einen Trip mit seinen ein, zwei, drei besten Freunden und hat dann wirklich eine Zeit, Dinge zu besprechen rund um alles Mögliche, was einen gerade umtreibt.
Angler verbindet oft eine enge Freundschaft. Und rund die Hälfte der 3,3 Millionen Angler in Deutschland ist Mitglied in einem Angelverein. Und es gibt auch die hohen Priester des Angelns, zum Beispiel den Ostfriesen Matze Koch.
Eine Person, die extrem in Deutschland bekannt ist, die einfach dadurch auffällt, dass sie normal ist. Man assoziiert sich mit der Person, weil sie einfach, ja, wie so ein Kumpel darüber kommt.
Ich bin der Angler der kleinen Leute, sage ich immer. Angeln, angeln, angeln!
Matzes neue Mätzchen heißen die Videos von Matze Koch. Einige haben über 200.000 Klicks.
Das ist ein Begriff, den ich nicht mag, aber man hat mich auch schon so manches Mal als Angelgott bezeichnet.
Ein bodenständiger Angelgott, der ebenso von der Magie des Angelns spricht wie Robert Arlinghaus.
Wer zum Beispiel mal so einen ganz besonderen Fisch gefangen hat, der vielleicht ganz besonders gefärbt ist oder kurz vor der Laichzeit irgendwie besonders viele Eier hat und das vielleicht mit einem Lichteinfall an einem Fluss verbunden ist, wo es im Hintergrund rauscht und man hat irgendwie so eine Herbststimmung, das sind wirklich magische Momente. Also da brennen sich Erinnerungen in das Gehirn, die kriegt man nicht mehr weg. Ne? Da zehrt man das ganze Leben von.
Für den einen zählen die stillen Erinnerungen, für den anderen die Momente der Herausforderung.
Man ist wirklich unter Adrenalin, nicht? Und zwar richtig hoch. Und das ist also für den Laien fast unbeschreibbar, was das für ein Gefühl für einen Angler ist, wenn der Fisch am anderen Ende kämpft. Und wenn man dann auch merkt, ich habe was Großes an der Leine, dann kann man schon mal buchstäblich anfangen, Nervenflattern zu bekommen. Aber positives Nervenflattern.
Manche mögen es kaum glauben, aber beim Angeln spielen auch ethische Maßstäbe eine wichtige Rolle, wie Angelprofessor Robert Arlinghaus erklärt.
Da sieht man zum Beispiel eben auch sehr starke Unterschiede zwischen unterschiedlichen Kulturen. Zum Beispiel, wenn man in die deutsche Angelkultur geht, dort ist ein ungeschriebenes Gesetz zum Beispiel, dass man die Fische tötet. Sehr rasch tötet, um ihnen Schmerzen und Leiden zu ersparen. Das ist extrem stark verankert unter den Leuten. Das wird auch innerhalb der Gemeinschaft normiert. und Regelbrüche werden dann eben auch sanktioniert.
Beispielsweise in Spanien und den USA sei das anders. Dort kommen die noch lebenden Fische in eine Tüte und ersticken dort. Ethische Normen sind auch für Matze Koch wichtig, zumal er ein bekennender Christ ist. Für ihn stellen sich ganz konkrete Fragen.
Darf ein Christ als Angler eigentlich sich ein Rotauge fangen, das Rotauge als Köder benutzen, den Hecht damit überlisten und dann den Hecht wieder schwimmen lassen? Das ergibt natürlich für viele keinen Sinn.
Darf er, sagt Matze Koch, wenn der Hecht nur kleine Verletzungen hat. Es gehe auch immer um den Bestandsschutz.
Ein Fisch ist mehr als ein Fisch, ist das Zeichen für Christus, unseren Heiler.
Der Fisch ist ein christliches Symbol. Bei frommen Autofahrern klebt es oft an der Heckklappe. Das Fischzeichen soll im Urchristentum als eine Art Geheimcode genutzt worden sein, um sich gegenseitig zu erkennen. Das griechische Wort für Fisch, Ichthos, gilt als Abkürzung für das Glaubensbekenntnis. Jesus Christus, Gottes Sohn, der Erlöser.
Die Angler grüßen sich ja mit Petri Heil. Das nimmt ja Bezug auf die beiden riesigen Fischzüge des Petrus, die Jesus ihm ermöglicht hat.
Wobei Matze Koch den Anglergruß Petri Heil eigentlich unangemessen findet.
Weil Petrus eben nicht einfach nur Anglerglück hatte, sondern es handelte sich bei den biblischen Berichten da ja schon um echte Wunder und darauf möchte ich ungern Bezug nehmen, denn wir halten ja nur unsere Angel ins Wasser, nicht?
Matze Koch versteht sich durchaus auch in Petrus Sinne als Menschenfischer. Er will andere für den christlichen Glauben gewinnen.
Ich bin als Christ nicht jemand, der seinen Glauben zu Hause einsperrt, sondern Christsein äußert sich eigentlich da, dass man diesen Glauben mit anderen teilt. So wie man auch die Angelei mit anderen teilt, so möchte ich auch das andere von dem Glauben wissen.
Die Jünger des Angelgotts sind dann manchmal irritiert, wenn auf den Autogrammkarten von Matze Koch steht: Angeln ist meine Leidenschaft, Jesus ist mein Leben.
Die Angler und ihre spirituellen Erfahrungen. Angler missionieren nicht und sie essen Tiere. Damit sind sie irgendwie das Gegenteil von einer anderen quasi-religiösen Strömung, dem Veganismus. Wir sind jetzt auf ziemlich schwierigem Gelände bei den Veganern. Also nicht bei den Vegetariern, sondern bei den Veganern. Da, wo es auch keinen Käse gibt und keine Gummibärchen, gar nichts Tierisches. Aber es gibt eine feste und starke Überzeugung, die Veganer gerne und offensiv teilen. Das kann man auch Missionieren nennen. Stefanie Oswald über einen Trend, der immer größer wird.
Willst du noch irgendwie was Besonderes drin haben? Bist du damit safe?
Damit bin ich safe.
Super. Ein Kochvideo auf der Website der Vegan Taste Week. In einer Studioküche bereiten die Schauspielerin Esther Agricola und der vegane Koch Björn Muschinski einen Kartoffelsalat zu. Alle Zutaten sind rein pflanzlich, selbst die Mayonnaise kommt ohne Ei aus. Damit wollen die beiden zeigen, Essen ohne tierische Produkte ist weder langweilig noch entsagungsvoll.
Das ist schön, dass man die ansieht, dass es wirklich schmeckt.
Veganismus ist auf dem Vormarsch. Für die einen ist es ein Lifestyle, der mehr Gesundheit verspricht. Andere verbinden damit eine Lebensüberzeugung, die auf manch Außenstehenden wie religiöser Eifer wirken kann, nämlich durch bestimmte Lebenspraktiken einen Beitrag zur Verbesserung der Welt zu leisten. Ina Tatjana von Berg hat sich diesem Weg verschrieben. Die Mutter dreier erwachsener Kinder arbeitet in einem Berliner Musikverlag. Seit 7 Jahren ist sie konsequente Veganerin.
Ich denke schon, dass diese Haltung, die hinter dem Vegansein steckt, eine spirituelle ist. Denn es geht mir schon bewusst um Gewaltlosigkeit oder möglichst weite Reduzierung von Gewalt durch mein Tun. Es geht mir um Freundlichkeit und Zugewandtheit den Menschen, aber nicht nur den Menschen gegenüber, sondern eben auch anderen Lebewesen. Und es geht um mehr als nur um mich.
Heute als vegan lebender Mensch schaue ich zurück und denke mir, Mensch Nico, warum hast du das nicht früher verstanden, dass wir einfach unterschiedliche Möglichkeiten haben, wie wir uns ernähren wollen?
Der Religionswissenschaftler Nikolaus Thun hat für die Albert-Schweitzer-Stiftung Kampagnen zum Tierwohl organisiert. Derzeit macht der 28-Jährige Öffentlichkeitsarbeit für den Erdlingshof, einen Bauernhof im Bayerischen Wald, auf dem Tiere leben, die vor der Schlachtung gerettet wurden. Mit 20 Jahren ist Thun Vegetarier geworden, ein paar Jahre später vegan. Als er auf dem Jakobsweg nach Santiago de Compostela pilgerte, hatte er beim Anblick von Geflügel, das zur Schlachtung auf einen LKW verladen wurde, so etwas wie eine Eingebung. Mit seinem Ernährungsverhalten will er helfen, Tiere vor Leid zu bewahren.
Aber wenn man sich halt die Anzahl der Individuen anschaut, die jedes Jahr in der Tierausbeutungsindustrie leiden müssen und getötet werden, und wenn man sich anschaut, wie brutal auch die Praktiken sind, also dass halt einfach Körperteile abgesägt werden ohne Betäubung, damit die Tiere irgendwie überlebensfähig sind, ohne sich gegenseitig umzubringen, weil die Zustände einfach so prekär sind, hat sich das dann für mich so entwickelt.
Von einem emotionalen Moment der Umkehr spricht auch Didem Aydurmush. Sie hat Ethnologie studiert, an der Universität Istanbul ihren Doktortitel in politischer Philosophie erworben und in China über Totalitarismus geforscht.
Da bin ich nach Deutschland gekommen, hatte ich ein paar Veganer um mich rum. Und da habe ich ein Video gesehen, eigentlich ein ganz schöner Stall, wo nach der Geburt werden die Babykühe ja immer den Müttern weggenommen, wo eine Mutter nach ihrem Kind schreit und das Kind nach der Mutter. Und da habe ich mich wirklich als einen Teufel erkannt.
Didem Aydurmush sitzt an ihrem Küchentisch in Berlin vor der großen Aufnahme eines Waldes und spricht in ihren Computer. Sie habe sich durch ihre, wie sie sagt, orthodoxe, vegane Lebensweise völlig verändert. Orthodox bedeutet hier strikter Verzicht auf den Konsum tierischer Produkte, einschließlich Leder und Wolle. Reiten ist für sie tabu, genauso wie der Besuch eines Zoos oder Zirkuses. Eine extreme Haltung? Ina Tatjana vom Berg meint,
dass man es auch so sehen kann, dass es extrem ist, Fleisch von toten Tieren zu pürieren und dann in Därme zu pressen und dann zu essen. Wenn man sich darauf einlässt, nochmal zu gucken, was da eigentlich passiert, dann ist das mit Sicherheit das Extremere.
Das Interessante ist, und das ist das dann, jetzt kommt die Spiritualität, das ist tatsächlich so, dass ich angefangen habe, Tiere anders wahrzunehmen. Also wir haben das ja verlernt wahrzunehmen, dass das Schwein eine Persönlichkeit ist.
Didem Aydurmush versteht sich durchaus als Missionarin. Ihre veganen Überzeugungen untermauert sie mit philosophischen Schriften. Konfuzius ist einer ihrer Helden, der englische Utilitarist Jeremy Bentham, der schon vor 200 Jahren über die Leidensfähigkeit von Lebewesen nachdachte, und die zeitgenössische amerikanische Philosophin und Rechtswissenschaftlerin Martha Nussbaum. Aydurmush bezeichnet sich selbst ironisch als Gutmensch. Aber was bleibe auch anderes übrig, als zu missionieren, wenn man die Welt vor Umwelt- und Klimakatastrophen retten wolle?
Grundsätzlich findet man da immer, dass das stärkste Argument, warum Menschen keine Tiere mehr essen möchten oder das ablehnen, ist eine moralische, ethische Überzeugung. Dass sie sagen, sie finden es nicht mehr gerechtfertigt, dass andere Lebewesen zu Tode kommen aufgrund von einem kurzen Genussmoment. Diese Meinung überwiegt, gefolgt von gesundheitlichen Überlegungen. Aber was immer stärker auch zunimmt, sind eben umweltpolitische Überlegungen, sprich Klimawandel.
Die Psychologin Tamara Pfeiler forscht an der Universität Mainz über charakterliche Eigenschaften und Motivationen von Fleisch- und fleischlos essenden Menschen. Im Zuge ihrer Forschungen ist die dreifache Mutter Veganerin geworden. Ihre Studien zeigen, sich vegan ernährende Menschen sind oft offener für Neues, geringfügig empathischer als Fleischesser und friedfertiger. Trotzdem, sagt Pfeiler, gelten Veganer und Veganerinnen immer noch als exotisch und radikal.
Man muss ja schon sagen, dass Veganerinnen per se noch sehr stark diskriminiert werden, auch von dieser sozialen Norm, dass es eben noch nicht anerkannt ist, breit gefächert.
Das Leben als sich vegan ernährender Mensch sei in den Großstädten sicher einfacher als auf dem Land, sagt Pfeiler. Veganerinnen und Veganer treffen sich deshalb vor allem in Foren in den sozialen Medien oder bei veganen Sommerfesten. Nicolas Thun.
Die Stammtische von den Veganerinnen sind eher Selbsthilfegruppen, als dass sie jetzt rituellen Charakter hätten. Gerade am Anfang ist man ja ganz arg überfordert und bekommt von allen Seiten blöde Sprüche aus der Familie. Da kann das sehr gut tun, so ein bisschen den Zusammenhalt zu erleben.
Wenn man unter sich in Gruppen kommt, dann ist man halt so ein bisschen von dem ganzen Bösen befreit, weil man einfach mal in so einer Glocke von Gewaltlosigkeit ist.
Die Psychologin Tamara Pfeiler wünscht sich in veganen Gruppen allerdings auch eine gewaltlose und tolerante Kommunikation.
Generell ist aber schon der Anspruch untereinander bzw. die Bewertung und Abwertung auch untereinander, was jetzt richtig und was falsch ist, die Auseinandersetzung über diese Werte sehr, sehr stark. Da würde ich mir manchmal jetzt aus meiner Perspektive noch mehr Mitgefühl füreinander auch wünschen, mehr im liebevolleren Umgang.
Und Nicolas Thun wünscht sich vor allem viel positive Energie, um andere Menschen für den veganen Lebensstil zu begeistern.
Wenn wir eines brauchen, dann ist es Aufbruchsstimmung und halt auch die Bereitschaft, uns von früheren Gewohnheiten und Ritualen und Denkmustern zu lösen, wie in der Aufklärung, und stattdessen zu überlegen, okay, haben wir bisher so gemacht? War halt so, kann man auch nichts mehr dran ändern, aber die Frage ist doch, wie wollen wir es jetzt machen?
Der Religionswissenschaftler Nicolas Thun. Wir haben uns heute mit spirituellen Erfahrungen außerhalb von Religionen beschäftigt. Wir waren beim Fußball, beim Angeln, wir waren in der veganen Ernährung. Und jetzt spreche ich mit dem evangelischen Pfarrer Hendrik Meyer-Magister. Das ist der neue Studienleiter für Gesundheit, künstliche Intelligenz und Spiritual Care an der Evangelischen Akademie in Tutzing. Herr Meyer-Magister, ganz offenbar haben ja andere Lebensbereiche religiöse Funktionen übernommen, und zwar Funktionen, die ausschließlich Sache der Religion mal waren. Die Fußballer, die haben die emotionale Gemeinschaft, die Veganerinnen haben die Mission und die Moral haben sie auch. Wie erleben Sie denn diese Entwicklung?
Ich erlebe das als eine interessante Transformation unserer religiösen Landschaft, die wir seit einigen Jahrzehnten beobachten. Vermutlich wird man sagen, dass das religiöse Feld nie so statisch und so stabil war, wie wir das in die Vergangenheit zurückprojizieren. Und es ist, glaube ich, eine offene Entwicklung, in der viele Menschen neue Formen von Religiosität ausprobieren, in denen viele kulturelle Phänomene religiöse Funktionen übernehmen. Und ich beobachte das mit einer großen Neugier, auch mit einer, ja, mit einem professionellen Interesse, aber nicht unbedingt gleich mit Ablehnung.
Aber mit Verständnis. Und dieses Verständnis haben ja die Betroffenen selber vielleicht gar nicht. Also eine Veganerin wird nicht sagen, ich bin Angehörige der Veganerreligion, oder ein Fußballer, ich bin Angehörige der Fußballerreligion.
Ja, da haben Sie völlig recht. Ich denke, im Hintergrund steht sehr stark, was man eigentlich da unter Religion versteht. Es gibt funktionale Religionsdefinitionen, die sozusagen von der Funktion her kommen, die ein Phänomen, sei es jetzt Veganismus oder sei es der sonntägliche Kirchenbesuch in der evangelischen oder katholischen Kirche, für ein Individuum, aber auch für eine Gesellschaft haben. Da kann man sagen, wenn Veganismus, wenn Fußball, ja auch wenn auch das Angeln dazu führen, dass ich in meinem Leben Sinn erfahre, dass ich eine Weltdeutung bekomme, die mir eine Gesamtsicht auf mein Leben bietet und das, was mich in meinem Leben umtreibt, was mir begegnet und sozusagen dazu führt, dass ich das gesamt integrieren kann, dann hat es eine religiöse Funktion. Gleichzeitig kann man aber sagen, dass auch Religion auch substanziell definiert werden kann. Also man könnte sagen, Religion ist immer nur dann am Ort oder am Platz von Religion zu sprechen, wenn zum Beispiel diese ganze Sinnstiftung mit dem Bezug auf so etwas, ja, wie Transzendenz, christlich klassisch gesprochen, Gott stattfindet. Und da würde ich sagen, sind diese Phänomene interessant, weil sie funktionell äquivalent zu sein scheinen, aber ich würde dann doch fragen, ob sie substanziell diese Sinndeutung wirklich in dem Sinne religiös vollziehen, dass sie auf etwas ganz Transzendentes, etwas dieser Welt ganz Enthobenes, auf etwas ganz anderes sich beziehen. Das würde ich doch mehr und mehr in Frage stellen und sagen, dass diese Phänomene deswegen eher als religionsanaloge Phänomene zu verstehen sind.
Ist vielleicht auch so eine Frage nach Sein und Haben. Also bin ich in einer Art und Weise religiös oder als Mitglied habe ich den Stempel Christ, Jude, Moslem?
Ja, das stimmt. Ich würde es nicht als Stempel bezeichnen, sondern vielleicht als eine, ja, auch eine soziale Zuschreibung. Auch das hat ja sozusagen viel damit zu tun, wie sehen mich eigentlich andere und wer bestimmt eigentlich, wer ich bin, ob ich sozusagen nur der Veganer, nur die Veganerin, nur der Christ, nur die Christin bin oder was mich eigentlich in meiner Identität auszeichnet. Ich würde noch dazulegen, es hat ganz viel eben auch mit Praktiken zu tun. Nicht nur das, was ich bin, sondern das auch, was ich tue, wie ich handle. Das merkt man ganz stark, glaube ich, im Fußball. Die Analogien dazu sind eben, also zum Religiösen im Fußball, sind eben religiös-analoge Praktiken. Die Pilgerreise ins Stadion, das gemeinsame Singen, das Unterstützen dessen, was auf dem heiligen Rasen passiert, der Reliquienkult, wenn der heilige Rasen nach einem großen Sieg mit nach Hause genommen wird. All das sind Praktiken, die eine Parallelität zu den Religionen haben. Und in diesem Spannungsfeld von Überzeugungen, Zuschreibungen und Praktiken, denke ich, wird man darüber nachdenken müssen, ob diese Phänomene als eben Ersatzreligionen zu beschreiben sind.
Jetzt gibt es ja in diesem Bereich tatsächlich auch falsche Propheten. Ich denke da mal an den berühmt-berüchtigten Veganer Attila Hildmann, der hat Kochbuch-Bestseller geschrieben, wirklich eine Gemeinde um sich geschart und fällt seit einiger Zeit mit Verschwörungsmythen eher unangenehm auf. Da gibt es ja anscheinend auch Risiken in diesem Bereich.
Ja, es ist wie überall in der Religion, auch das ist eine analoge Entwicklung. Religion kann befreiend sein, kann stützend sein, kann Menschen in ihrem Leben unterstützen, ja, Halt geben, aber sie kann eben auch einengend sein, kann ideologisch werden, kann gefährlich werden. Und ich denke, auch diese Parallelitäten sieht man in all diesen Phänomenen. Sie kann fanatisch werden, das haben wir sozusagen in der Wortwurzel des Fußballfans fast schon mit drin.
Es gibt ja auch innerhalb der regulären Religionen ja ganz unterschiedliche spirituelle Pfade. Da gibt es in jeder Religion Mystiker. Es gibt die Kombination aus christlicher Kirche und Zen-Meditation. Irgendwie habe ich das Gefühl, die Grenzen sind unscharf. Sie haben es zwar vorhin so schön erzählt mit ohne Gott ist es noch keine Religion, wenn ich das sehr stark zusammenfassen darf. Aber trotzdem gibt es ja unscharfe Grenzen und da gibt es Schwierigkeiten zu unterscheiden zwischen Glauben, Religiosität und Religion. Wie helfen Sie mir da?
Tatsächlich ist man sehr lange davon ausgegangen, dass sich unsere Gesellschaft, dass sich die Sinnstiftung der Menschen, ich habe schon davon gesprochen, schlichtweg säkularisiert, also ohne Gott auskommt. So. Man hat dann erst sehr spät, eigentlich in den 70er Jahren, gemerkt, dass sich die Religiosität vielleicht auch nur ändert und zwar zu einer Unkenntlichkeit verändert, die die bisherige Religionssoziologie nicht erkannt hat und das aber auch als eigenständige Form von Religiosität beschrieben. Ich würde sagen, dass es Religiosität, je nach ihrer Definition, als ein sehr weit gefasstes menschliches Phänomen, letztlich dem Bedürfnis nach Sinnstiftung, sich auffassen lässt. Religion kann man dann vielleicht auch tatsächlich in einem etwas engeren Sinne beziehen auf die klassischen Religionen. Und Spiritualität würde ich nochmal davon abheben, mit dem Verweis darauf, dass häufig Spiritualität meines Erachtens fragmentarischer ist als eine geschlossene Religion oder Religiosität.
Na, dann lassen Sie es uns doch mal anwenden. Gerade zu Ihren Themen gehört ja Gesundheit und Spiritual Care. Wenn ich jetzt Krankenhausseelsorge sage, stimmt vielleicht die Richtung, aber Spiritual Care ist natürlich was anderes, richtet sich auch an Menschen, die eben keiner Religionsgemeinschaft angehören. Ist also Spiritual Care das, was in Zukunft an die Stelle zum Beispiel der Krankenhausseelsorge treten kann?
Der Tendenz nach ist es völlig richtig, dass Spiritual Care eine Entwicklung der jüngsten Zeit ist und insofern auch gewissermaßen die Richtung vorgibt, mit der sich die Krankenhausseelsorge auseinandersetzen muss. Dahinter steht die Entdeckung, dass Menschen, die schwer erkrankt sind, eben nicht nur körperlich erkrankt sind, sondern auch spirituell Heilung oder Behandlung, Care, Fürsorge brauchen. Das ist eine Entwicklung, die vor allen Dingen aus der Palliativmedizin kommt. Und die klassische Krankenhausseelsorge muss sich zu diesem Spiritual Care nun eben verhalten. Und viele Seelsorgen sind da auch sehr offen. Auch die Kirche ist da sehr offen, sich mit ihrem eigenen sozusagen an der Spiritual Care im Krankenhaus in anderen Einrichtungen zu beteiligen. Ich glaube also, der Weg, die Tendenz geht deutlich dahin. Gleichwohl sind auch Fragen offen zwischen Spiritual Care und Seelsorge, wie genau sich eine kirchliche, auch eine konfessionelle Seelsorge eben einbinden lässt, einen allgemeinen, man könnte vielleicht sagen, spirituellen Heil- und Behandlungsplan in einem dann irgendwie ja auch konfessionslosen, häufig Krankenhaus.
Jetzt sind Sie aber Pfarrer und Sie arbeiten an einer evangelischen Akademie. Da muss es doch ein Interesse geben, die suchenden Schäflein tatsächlich zurück zur Mutterkirche zu führen.
Der Auftrag der Akademie ist in diesem Sinne vielleicht nicht unbedingt ein missionarischer, die Schäfchen zurück zur Mutterkirche zu führen. Der Auftrag einer Akademie oder die Idee einer Akademie war immer wie ein dritter Ort, gerade sozusagen zwischen der Gesellschaft und der Kirche, einen Gesprächsraum, ein offenes Forum anzubieten, eine Begegnungsstelle und eine Begegnungsfläche, einen Ort zu bieten. Das verändert sich radikal. Diese Idee stammt aus den 50er Jahren, unter Bedingungen, in denen eben die Kirche vielleicht aufgrund ihrer Mitgliederverluste nicht mehr so selbstverständlich in der Gesellschaft präsent ist. Ich glaube, wir haben als Kirche eine ganz andere Aufgabe, nämlich sozusagen in der Mitte der Gesellschaft weiter gehört zu werden. Und das wird die Zukunft zeigen. Da müssen wir auch als Akademie, das kann ich jetzt sozusagen nur in der Projektion auf meine zukünftige Aufgabe sagen, da müssen wir als Akademie eben auch wieder in die Mitte der Gesellschaft hinein sprechen. Aber gesellschaftliche Bedeutung von Kirche entscheidet sich nicht allein an der Zahl ihrer Mitglieder.
Sie sprechen dann auch zu Fußballern, Veganern und Anglern.
Ich hoffe das, ja.
Vielen Dank, Hendrik Meyer, Magister. Er ist der neue Studienleiter für Gesundheit, Künstliche Intelligenz, Spiritual Care an der Evangelischen Akademie in Tutzing.
Vielen Dank für das Gespräch.
Religionen bei Deutschlandfunk Kultur. Im Radio immer sonntags zwischen 14 und 15 Uhr. Mein Name ist Christopher Ricke. Ich wünsche einen guten Tag. Und ich empfehle noch Sein und Streit, unseren Philosophie-Podcast zu Simone Weil.